Hier ist D25, der Zukunft-Podcast von Hybrid 1. Zukunft ist jetzt.
Und hier kommt Ihr Gastgeber, Christian Jakobetz.
Immer dann, wenn eine neue Technologie irgendwo in der digitalen Welt auftaucht, dann passiert zweierlei. Das eine ist, die Entwicklungen gehen rasend schnell in einem Tempo, das selbst für Menschen, die sich schon lange in Digitalistan tummeln, ganz schön hoch ist. Das zweite ist, erst kommt die Technologie und dann die Frage, wie packen wir das eigentlich in irgendeinen rechtlichen Rahmen? Es ist schon ein paar Jahre her, da wurde der Satz, ich glaube von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel kam er, der Satz, das Internet sei kein rechtsfreier Raum, irgendwo zu einem Meme, weil die meisten Leute, die sich im Netz tummelten, sagten, ja klar ist das Internet kein rechtsfreier Raum. Auf der anderen Seite, so ganz falsch war der Satz nicht, weil immer wieder Dinge auftauchen, die man, wie gesagt, erstmal in einen rechtlichen Rahmen bringen muss. Das ist beim Superthema unserer Tage auch nicht viel anders, künstliche Intelligenz, kurz KI. Da gibt es inzwischen derart viele Anwendungen, dass man nur noch mit den Ohren schlackern kann und kaum mehr hinterherkommt. Auf der anderen Seite stellen sich jetzt erst so langsam mal die Fragen danach, wie ist denn das überhaupt rechtlich? Urheberrecht beispielsweise, um nur eines zu nennen. Und genau mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute in unserem nächsten KI-Spezial hier bei D25. Unsere Expertin ist auch heute wieder da, nämlich Professor Iris Lorscheid. Und natürlich wird auch unsere heutige Folge präsentiert von unserem Partner.
D25 wird präsentiert von unserem Partner Digital Publishing Report.
Also dann schauen wir mal, dass die künstliche Intelligenz ebenfalls kein rechtsfreier Raum mehr bleibt. Und wie das alles gehen könnte, das alles jetzt in den nächsten 30 Minuten mit unserem Gast Iris Lorscheid. Iris, es gibt ein Thema, wenn man von generativer KI spricht, das betrifft eigentlich alle Seiten, nämlich den User, der einfach vor seiner KI sitzt und sagt, mach mal, den Urheber, also Journalisten, Fotografen, Filmer, deren Material möglicherweise da verwendet wird und auch die Unternehmen selber, also beispielsweise OpenAI, die sich ja offensichtlich verschiedener Quellen bedienen, um ihre KI füttern zu können. Sagen wir es gleich nochmal ausdrücklich dazu, wir machen heute keine Rechtsberatung, wir können, wollen keine Paragraphen definieren, vieles ist wahrscheinlich auch wirklich noch in einem Stadium, dass es diskutiert werden muss, aber vielleicht fangen wir erstmal mit der Grundlage an. Wenn ich mich heute hinsetze vor DALL-E oder Midjourney und wie sie alle heißen und sage, mach mir ein schönes Bild von dem und dem, was passiert dann im Maschinenraum der KI, um das erstmal so simpel zu fragen?
Ja, hallo, das ist auf jeden Fall ein schönes Thema. Also die Frage, geschütztes Material wird von der KI verwendet, um darüber zu lernen und spuckt dann eben wieder neue kreative Werke aus. Und wem gehören die neuen Werke, die dann generiert werden? Und darf die KI eben einfach zugreifen auf das Material, das dann verwendet wird? Nun, die KI, die ist trainiert auf ganz viele Bilder. Und wenn du dann eben sagst, mach mir eben ein Bild von einem Teddybär, das eben surfend durch New York fährt, dann hat die KI ganz viele Muster gelernt von anderen Bildern, wie so ein Teddybär aussieht, wie jemand aussieht, der auf einem Skateboard steht und wie New York City aussieht. Und nutzt also diese Stile, die sie erlernt hat, in wiederkehrenden Mustern, um ein neues Bild zu generieren. Das heißt, die KI hat von ganz vielen Bildern, mit der man sie trainiert hat, gelernt, wie so ein Teddybär aussieht auf einem Skateboard in New York und mischt diese Stile zusammen und verwendet sie dann eben bei der Neugenerierung dieses Bildes.
Wenn das alles gemacht wird, dann nehme ich mal an, dass, um Muster zu erkennen, brauchst du ja erstmal eine bestimmte Masse an Daten, in dem Fall beispielsweise an Bildern. Ich sage jetzt einfach mal eine zusammenfantasierte Zahl, der analysiert, sagen wir mal, 10.000 Bilder von New York City. Wenn er das macht, dann kann man ja eigentlich als Fotograf, der von dem ein solches Bild auch analysiert wird, relativ schlecht den Anspruch erheben, dass da irgendein Urheberrecht verletzt worden ist. Oder müsste man in der Konsequenz dann sagen, Moment, da ist das Urheberrecht von 1.000 oder 10.000 Fotografen verletzt worden. Also die Frage läuft darauf raus, eine KI scannt ja nicht ein Foto und macht aus diesem einem Foto, das eindeutig jemandem zuzuordnen ist, eine neue Variante, sondern es ist, wie du sagst, es analysiert Muster. Heißt aber doch auf Deutsch, die Urheber sind eigentlich nicht wirklich relevant.
Das ist genau die spannende Frage, die jetzt zu klären ist. Also müsste man nicht zumindest kennzeichnen, wenn ein Stil verwendet wird, der eben eindeutig einem Urheber zuzuschreiben wäre. Das ist genau das Spannende, weil wenn wir eben der KI sagen, male mir mal ein Bild im Stile von Miro, dann ist das eben auch klar erkennbar der Stil von Miro und müsste man das dann nicht auch entsprechend kennzeichnen. Es gibt im Urhebergesetz einen Paragraphen 44, das ist eine Schrankenbestimmung. Und die kümmert sich um Textmining und Data-Mining. Und die hat eben ganz klar gesagt, dass Materialien verwendet werden dürfen, um Muster, Korrelationen, Trends zu erkennen, muss aber dann eben auch entsprechend wieder gelöscht werden, nachdem es einmal zum Erlernen genutzt wurde. Und das ist im Moment vielleicht einer der wenigen Aufhänger, die wir haben, die diskutiert werden. Ich bin keine Juristin, also ich kann das nicht allumfassend bewerten, aber aus der Diskussion habe ich gelernt, dass das ein Paragraph wäre, wo man drüber nachdenken könnte, ob das eben auch für die KI gilt. Ansonsten hört man eben sehr häufig das Thema Kennzeichnungspflicht, explizit sein. Also die KI lernt mittelbar, lernt von Stilen und von Mustern und wiederkehrenden Häufigkeiten. Und wenn man aber eben eindeutig identifizierbare Stile benutzt, wäre eine Kennzeichnungspflicht denkbar.
Was würde Kennzeichnungspflicht dann konkret bedeuten, dass dann steht, dieser Output wurde generiert anhand des Materials von XY? Du hast vorhin das schöne Beispiel genannt, beispielsweise wie New York City aussieht. Jetzt gibt es von New York City, wahrscheinlich von der berühmten Skyline, Abermillionen Fotos. Ich stelle mir das so vor, die KI scannt die alle, erkennt irgendwann die Muster und weiß irgendwann, okay, so sieht New York City aus. Jetzt ist ja das Wissen, wie New York City aussieht oder wie die Skyline aussieht, kein in irgendeiner Weise urheberrechtlich schützbares Wissen, weil letztendlich wissen wir es alle. Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass ein Fotograf sagt, ja, aber du hast mein Foto oder mein Foto ist Bestandteil dessen, dass du dieses Wissen hast. Was wiegt aus deiner Sicht höher? Die Tatsache, dass irgendjemand ein individuelles Werk geschaffen hat? Oder dass man sagt, du sorry, wie New York aussieht, kannst du nicht urheberrechtlich schützen. Du kannst das Einzelwerk schützen, aber das Wissen, das eine KI generiert, das ist nicht urheberrechtlich schützbar.
Das ist eine sehr spannende Frage. Also wie ich bisher unser Rechtssystem verstehe, gibt es immer die Möglichkeit, als Einzelner sich aus dem System herauszunehmen. Ja, also dass ich durchaus sagen kann, alles das, was ich produziere, darf bitte nicht Teil eines Systems sein, das darüber lernt und darf bitte hiervon ausgenommen werden. Das heißt, das kann man als Einzelne noch einfordern. Und das ist vermutlich auch ganz gut so, dass man also Selbstverantwortung für sein eigenes Werk übernehmen kann und das sagen kann. Wie praktikabel die Umsetzung ist dann natürlich nochmal auf einem anderen Blatt, weil wenn man eben eine Gewissheit, Sichtbarkeit erlangt hat, ist es ja eben auch auf dem Internet frei verfügbar und mit Web-Scrollern dann eben auch entsprechend schwierig verhinderbar. Aber erstmal gibt es das und das finde ich auch gut so, dass man sich also schützen, dass es eine Möglichkeit gibt, sich selbst zu schützen und aus dem System rauszunehmen, wenn man damit nicht einverstanden ist. Ansonsten bin ich natürlich auch eine sehr große Freundin der Open Community. Open AI, da steckt das Open schon drin. Das ist natürlich auch ein Ergebnis. Die ganze IT-Development und die ganze Entwicklung in der Informatik ist eben auch ein Community-Ergebnis. Und ich bin schon eine sehr große Verfechterin des offenen Wissens, des zugänglichen Wissens. Ich bin auch keine große Freundin dessen, dass wissenschaftliche Veröffentlichungen hinter den Schranken der Journals stecken. Also das ist auch eine Frage, zu der man eben eine Haltung haben muss. Und die ist vermutlich auch zu debattieren und individuell. Für mich gilt, Wissen darf zugänglich sein und wir können gemeinsam an besseren Ergebnissen in dieser Welt arbeiten. Was aber natürlich ein Thema der Debatte ist.
Jetzt muss man aber wahrscheinlich ja davon ausgehen, dass ein Laden wie OpenAI oder wer auch immer, ich meine, letztendlich gibt es ja kaum ein Unternehmen mehr von den Großen, die sich nicht mit AI beschäftigen. Jetzt muss man ja davon ausgehen, dass die alle nicht nur zum Ziel haben, die Welt zu einer besseren zu machen, sondern da stecken hier ganz handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter. Ich könnte mich ja jetzt dann auch als Urheber auf den Standpunkt stellen, dass ich sage, okay, wenn ich einen Beitrag zu dem leiste, was du jetzt auch gesagt hast, nämlich wir haben eine Community, wir kommen gemeinsam zu besseren Ergebnissen, mehr Wissen etc., dann gebe ich mein Material gerne her. Wenn aber das Ziel ein kommerzielles ist, sag ich, du verlangst von mir, dass ich mein Urheberrecht abtrete, dass du Geld verdienen kannst, und dann wird's ja irgendwann widersprüchlich, oder?
Absolut. Also diese Unterscheidung wird hier auch gemacht. Also ist das ein kommerzieller Zweck oder ist es ein Forschungszweck zum Beispiel? Also bei der Forschung haben wir immer sehr viel mehr Möglichkeiten als in kommerziellen Zwecken. Also wenn es wirklich darum geht, dass jemand anders Geld mit meinen Leistungen verdient. Und das ist wirklich eine ganz interessante Frage. Urheberrecht, Mensch und auch das Tool, was du nutzt, um zu erstellen, um zu erzeugen, um neue Dinge zu erzeugen. Hier sieht man auch oft in den Diskussionen, die ich zuletzt gelesen habe, die Verantwortung bei dem Nutzer und dem Bereitsteller von dem System und nicht nur bei dem Entwickler. Das ist vermutlich eine geteilte Verantwortung, auch wenn es um ethische Fragen geht. Also diese Verantwortung teilen sich Erzeuger, Nutzerinnen und eben auch Bereitsteller. Und dann ist im Moment ist noch das Thema, dass diese Urheberrecht sehr eng verknüpft ist mit dem Menschen, der gestaltet oder die gestaltet. Und dann ist die Frage, was das Tool tut. Also setzt dieses Tool nur eine Idee des Menschen um? Ist die kreative Entscheidung immer noch bei dem Menschen? Oder ist das, was das Tool selbst tut, schon der kreative Prozess? Und das ist eine sehr interessante Frage. Inwieweit ist eine Erstellung eines Prompts ein kreativer Schritt, eine kreative Initialzündung? Und inwieweit braucht es das Tool, das Werkzeug der KI, um diese kreative Leistung zu vollbringen? Also wo hört die menschliche Kreativität oder wo hört die Kreativität der Maschine auf und wo fängt die menschliche Kreativität an? Und bisher gilt hier ganz klar der Bezug ganz eng Mensch und Urheberrecht.
Das ist insofern interessant, weil ehrlich gesagt ich diesen Aspekt noch gar nicht gesehen habe, dass man darüber diskutiert, ist ein Prompt schon eine in irgendeiner Weise schützenswerte Leistung? Ist es eine kreative Leistung? Weil auf der einen Seite, klar weiß ich natürlich auch, dass das Ergebnis einer KI immer sehr stark auch davon abhängig ist, wie gut, wie präzise der dahinterliegende Prompt ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, also einer Maschine jetzt zu sagen, dass das Bild in dem und dem Stil, in der und der Größe, das und das Motiv mit den Farben Blau, Rot, Gelb und schließ bitte das und das. Ich tue mich schwer damit zu sagen, das ist eine kreative Leistung, um ehrlich zu sein. Wie siehst du es?
Ja, und hier sind ja auch die Grenzen sehr fließend. Also wenn du überlegst, dass du deine Bilder sehr schön gestaltest, indem du Filter einsetzt. Photoshop nutzt schon seit einiger Zeit sehr fortgeschrittene Methoden, um Bilder nachzubearbeiten. Auch hier nutzen wir Tools, nutzen wir Filter, die auch mit KI unterstützt werden, schon ein. Das heißt, wo fängt es an und wo hört es auf? Und ich denke, dass das hier ein sehr fließender Übergang ist und dass es schon einen kreativen Prozess in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine gibt, den der Mensch alleine nicht so erreichen würde und die KI alleine auch nicht so erreichen würde. Vielleicht könnte man es als hybride Kreativität übersetzen, die uns eben nochmal zu neuen Formen der Kreativität führt. Und ich glaube, das, was wir alle etwas inhärent haben, ist, wie viel Aufwand des Menschen steckt denn dahinter und wie viel Skill des Menschen, wie viel Fähigkeit des Menschen steckt denn dahinter. Ich glaube, das schwingt so implizit in uns dabei. Also wenn es zu einfach ist, wie du sagst, ne, so eine Promptzeile, und dann sag ich hier, das ist meine Fotografie, obwohl ich nur einen Satz eingetippt habe, tun wir uns schwer damit. Wenn es vielleicht ein umfangreicherer, kreativerer Prozess ist, wo es eben in Interaktion etwas hybrid geschaffen wurde, tun wir uns vielleicht schon wieder leichter mit. Es gibt ja auch nicht zu vergessen die vielen digitalen Künstler, die ja eben auch digitale Tools einsetzen, kuratieren und zusammensetzen. Und das ist doch eine sehr spannende Diskussion, die wir da jetzt haben. Wie viel Tool, wo ist der kreative Prozess, wo ist der kreative Funke, auf den wir dann eben auch das Urheberrecht linken können? Oder ist es dann am Ende eine hybride Kreativität?
Also nach meinem Eindruck, ganz ehrlich, den ich jetzt schon nach einer knappen Viertelstunde unserer neuen Folge habe, ist, dass sich irgendwie gerade das Gefühl entwickelt, dass alles, was unser bisheriges Urheberrecht vorsieht oder abdeckt, eigentlich für KI nicht tauglich ist, weil die Kriterien, oder sagen wir mal so, diese eindeutige Zuordnbarkeit, die das bisherige Urheberrecht abbildet, die hast du ja, wie wir jetzt in vielen Beispielen gesehen haben, dort nicht, weil die Frage alleine schon im Raum steht, wer ist jetzt der Kreative, der Urheber? Ist es der, der den Prompt schreibt? Das kann man ja durchaus diskutieren. Oder ist es doch die Maschine? Wer hätte dann am Ende eigentlich das Copyright auf ein KI-generiertes Tool? Beide? Also gibt ja mehrere Möglichkeiten, sagen beide, weil beide haben daran mitgewirkt. Oder nur einer? Oder sagt man vielleicht gar keiner?
Exakt, und genau das ist die Diskussion, was sowohl die ethische Verantwortung angeht, also die schwingt ja genauso mit und das ist ja ein sehr ähnliches Thema, also wer hat jetzt die Verantwortung für das, was die KI ausgibt im Sinne von Kreativität und Urheberrecht, genauso im Sinne von Ethik und Verantwortung. Und die Publikationen, die ich dazu in den letzten Wochen gelesen habe, gehen eben in Richtung geteilt. Also ist natürlich, jeder muss in dem Wirkungsbereich, in dem jeder agiert, das für sich betrachten. Also jetzt gerade im Sinne der ethischen Fragen, ja, also der Developer, der Entwickler, die Entwickler müssen alles dafür tun, dass sie ihren dazu beitragen, die Bereitsteller genauso, und auch der Nutzer muss natürlich genauso das den Stück Verantwortung übernehmen. Und das ist auch ganz klar die Aussage, dass im Moment die aktuellen Regeln da noch nicht ganz passen. Wie gesagt, Paragraph 44 Urhebergesetz ist das, was man häufiger mal hört als die Schrankenbestimmung für Textmining. Und hier weiß man aber noch nicht mal, ob das jetzt auch schon für KI gilt oder ob es das eigentlich was anderes ist. Das ist ja auch das Schöne am Recht, dass das ja auch immer mit der Gesellschaft lebt und weiterlebt und weiterentwickelt wird. Also da passen die Regeln noch nicht so ganz darauf und die Diskussion müssen wir führen. Und das wird sehr spannend. Und auch im Moment denken wir immer über eine KI nach, die auf alle Daten unserer Welt zugreift, über das Internet, und wir alle sehr generalistisch anwenden. Und ich denke doch, dass wir bald dahin kommen werden, dass es spezialisiertere KIs geben wird. Und da laufen auch die Entwicklungen auf Hochtouren. Und dann ist das natürlich sehr abhängig von dem jeweiligen Feld. Also ich würde mich wundern, wenn wir dann zu einer Regel für alle kommen werden und zu einer Entscheidung für alle, sondern das wird im Bereich der Kunst nochmal ganz anders diskutiert werden als im Bereich der Produktinnovation, als im Bereich der Prozessoptimierung, als im Bereich der Beratung. Also hier gibt es natürlich je nach Bereich große Unterschiede, und sowohl die KI-Systeme werden spezialisiert sein, als auch die Regeln, die es dann zu finden gilt, und die Diskussion, die es zu gelten. Ich glaube, wir sind im Moment sehr darauf trainiert, dass wir die eine KI immer so im Kopf haben, aber das wird sich verändern, die Landschaft wird sich verändern.
Machen wir mal den Sprung zu einer ganz anderen Seite, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, nämlich zu den Anwendern. Also ganz, ganz viele Menschen, die in irgendeiner Weise Medien machen, Kommunikation machen etc., sind eigentlich in ihrem Alltag inzwischen von ganz banalen Fragen betroffen. Beispielsweise von der, wenn ich mich heute hinsetze und mit Journey ein Bild machen lasse, wem gehört das Bild? Also habe ich da wirklich die vollen Rechte? Ist es vielleicht mein Werk? Darf ich das umgekehrt urheberrechtlich überhaupt, dass ich sage, ich mache jetzt eine KI und kaufe oder gestatte mir selber dazu alle Verwendungsrechte? Wie sind das jetzt eigentlich?
Ich glaube, eine Sache, mit der man immer auf der sicheren Seite ist, ist die Kennzeichnung und die Transparenz. Also ich würde bei Verwendung eines Bildes, was ich von der KI generiert habe, oder bei der Generierung eines Textes, wo ich KI-Unterstützung habe, das genauso transparent kennzeichnen, dorthin, wo auch immer ich es verwende oder publiziere, so dass dann jeder die Chance hat, das selbst zu evaluieren und zu bewerten. Aber ich habe dann ganz transparent gemacht, was der Entwicklungsprozess dahinter war. Das hier habe ich gemeinsam mit Midjourney entwickelt. Das wurde mit Unterstützung von ChatGPT vielleicht noch mit einigen Bullets in welcher Art und Weise. Und dann ist man doch erstmal auf der sicheren Seite, weil man versteckt nichts, man verkauft nichts als etwas, das es nicht ist. Das heißt, dass genauso wie wir schon ganz lange Quellenangaben und Zitierungen machen müssen, würden wir das dann eben entsprechend dort auch einfach mit angeben, Quelle mit Journey. Und dann ist man doch erstmal als Benutzerin auf einer guten Seite, bis dann die Rechtsprechung einen Schritt weiter ist.
Nehmen wir jetzt mal noch einen ganzen vertrackten Fall an, wir haben jetzt die ganze Zeit von Bildern gesprochen. Reden wir mal von Texten. Ich lasse mir einen Text über eine KI generieren. Die KI hat dummerweise wieder die Phase, in der sie Halluzinationen hat und gibt dir falsche Informationen. Also schreibt ihr in einem Text Dinge, die falsch sind. Wie wäre es da nach deiner Einschätzung vom rechtlichen Aspekt her? Also nach meinem Dafürhalten müsste man sagen, Moment mal, du bist ja nach wie vor derjenige, der es veröffentlicht. Du musst kontrollieren, ob das stimmt oder ob das eben nicht stimmt. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass du irgendwann mal als Journalist, als Marketingmensch oder sonst was sagst, das kann ich gar nicht leisten, exakt zu checken, was eine KI mir da auswirft.
Na, ich weiß nicht, ob schon jemals Wikipedia dazu verklagt wurde, dass das Informationen falsch zusammengefasst hat. Das würde mich wundern. Ich weiß aber sehr wohl, dass es einen Anwalt gibt. Mindestens einen Fall gab es ja, der auch durch die Presse ging in den USA, der halluzinierte Fälle von der KI herangeführt hat. Hier sind wir nochmal an der anderen Seite, weil KI ist natürlich auch ein sehr schönes Tool für die Rechtspraxis, wie für viele andere Menschen auch, wo immer viele Fälle, viele Rechtsnormen und so weiter verarbeitet werden müssen. Und dieser Anwalt hat eben Fälle herangeführt in der Argumentation, die es tatsächlich gar nicht gab, weil sie halluziniert wurden von ChatGPT. Und da war natürlich die Bewertung eine ganz einfache. Das hätte überprüft werden müssen. Und da tue ich mir tatsächlich schwer, das dann dem Tool vorzuwerfen, dass es etwas Falsches ausgespuckt hat, wenn man doch die Möglichkeit der Überprüfung hat. Also mir ist jetzt als erstes die Wikipedia-Analogie eingefallen. Ja, also man bedient sich natürlich Quellen, die Informationen für uns zusammenfassen, um uns selbst auszubilden. Aber wir alle wissen, dass es eben nicht genügt, einen Artikel zu lesen, eine Quelle heranzuziehen und dass man eben im Zweifel dann eben auch eine rechtssicherere, zuverlässige Quelle nach bestem Wissen und Gewissen haben muss. Und es geht natürlich auch um die Relevanz dessen, was man tut. Wenn man sich jetzt ChatGPT nutzt, um selbst eine Einladung zu verfassen zum 60. Geburtstag, denke ich, ist alles gut, ja. Also, aber wenn es dann eben um Prozesse gibt, die Rechtsurteile zur Folge haben, muss man eben sehr viel mehr Sorgfalt und alles dazwischen, ja. Also, man kann sich fragen, was ist jetzt hier der Zweck? Ist es jetzt einfach nur, um einen Social-Media-Post etwas aufzuhübschen oder geht es wirklich darum, Informationen, knallharte Fakten aufzubereiten, die in einem Rechtsprozess oder eben in einem Unternehmen herangeführt werden? Dann ist es die eigene Sorgfaltspflicht zu überprüfen und sicherzustellen, dass es hierfür auch zuverlässige Quellen gibt.
Okay, eigentlich das, was für Journalisten zumindest ja eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass man immer noch den Gegencheck macht und für alle anderen auch. Also nehmen wir mit, verlasst euch nicht unbedingt auf das, was eine KI draus wirft, auch wenn ich manchmal so ein bisschen den Eindruck habe, dass User schon ein großes Gottvertrauen in die KI haben und dann so mehr oder minder kritiklos mitnehmen, was so ein GPT-Teil auswirft. Iris, lass uns zum Schluss nochmal über ein Thema sprechen, bei dem ich zugebe, dass ich da wahrscheinlich nicht sehr gut informiert bin, aber dafür habe ich ja Gott sei Dank dich als Gesprächspartnerin, weil ich denke mir bei diesen ganzen Geschichten, also man wird irgendwann mal einen rechtlichen Rahmen entwickeln müssen, weil Wer hat eigentlich diesen blöden Satz mal gesagt, das Internet ist kein rechtsfreier Raum? Ich weiß es nicht. Schon so lange her. Aber eine KI kann natürlich auf Dauer auch kein rechtsfreier Raum sein. Ich denke mir aber gleichzeitig, wenn man wirklich einen rechtlichen Rahmen dafür abstecken will, dann ist KI ein Thema, bei dem ich zum ersten Mal sagen würde, das kann man nicht Juristen alleine überlassen. Weil dazu gehört ja ein tiefes Grundverständnis der Funktionsweise von KI. Und bei allem Respekt vor Juristen, aber nicht jeder Jurist weiß jetzt, wie so eine KI funktioniert. Worauf ich mit der Frage raus will, gibt es nach deinem Wissen eigentlich in Deutschland oder auch auf europäischer Ebene Bemühungen, sagen wir mal so, dieses Phänomen KI sowohl technisch als auch juristisch zu begreifen und das dann in entsprechende Bahnen zu lenken, weil du kannst ja wirklich die Paragraphen oder auch nur den Ansatz von Paragraphen erst entwickeln, wenn du dieses komplett neue Ding einigermaßen erfasst hast.
Warum muss ich jetzt gleich an diese Hearings denken, wo Mark Zuckerberg versucht hat, einigen Menschen Facebook zu erklären? Das war irgendwie ganz lustig. Ja, also es ist ja so, dass die Gesetzgebung ein Ergebnis von Verhandlungen ist, wo sowohl Spezialisten als eben auch Strategen oder Diplomaten oder wie man immer sie nennen möchte, zusammenkommen. Und da gibt man sich hoffentlich die allergrößte Mühe, die richtigen Spezialisten mit an den Tisch zu holen und das dann eben entsprechend zu diskutieren. Das ist jetzt eine Frage des Vertrauens in den die gesetzgebenden Verfahren in unserem Land. Aber erstmal habe ich das so verstanden, dass dann also Experten herangezogen werden, dass dann eben entsprechend Spezialisten und Generalisten und so weiter und Juristen miteinander am Tisch sitzen und sich das dann eben entsprechend beleuchten und in einem Verhandlungsprozess hoffentlich etwas weiterbringen. Das ist ja auch in der Vergangenheit eben auch gelungen. Siehe dieses Paragraph 44 und das muss es so geben und das muss so sein. Und ich bin da sehr optimistisch, dass das auch so verstanden ist. Und ja, es ist natürlich sehr wichtig, stets zu verstehen, was kann die Technik, was kann sie nicht, was tut die Technik, was tut sie nicht. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang zu begreifen.
Okay, dann hoffen wir mal das Beste, dass wir dann irgendwann mal in den nächsten Jahren ein bisschen mehr Rechtssicherheit bekommen, weil es, wie gesagt, in der Tat auch aus meiner Warte als jemand, der KI relativ häufig anwendet, immer wieder vor die Frage oder auf die Frage stoße, darf ich das überhaupt oder auf was basiert das Ganze? So, liebe Freunde, das war dann auch schon wieder die nächste Folge unseres kleinen KI-Spezials im Rahmen von D25. Unser Gast war, wie immer, würde ich in diesem Fall gerne sagen, Professor Iris Lorscheid, unsere Expertin für solche Dinge. Iris, beim nächsten Mal machen wir dann mal ein ganz anderes Thema. Kein Recht, keine Juristerei, so viel sei dir versprochen. Für heute erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
Danke, tschüss.